Der für heute angegebene Predigttext steht im Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Ein Text, der ist so inhaltsreich, dass es unmöglich ist, ihn in allen Facetten auszulegen. Aber es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie alles in der Bibel miteinander verbunden und verzahnt ist. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer war der letzte Prophet des Alten Testamentes? Dann würdet ihr bestimmt als Bibelkenner Maleachi antworten. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist das auch so. Das Buch des Propheten Maleachi wurde ca. 400 Jahre vor Jesu Geburt verfasst. Wenn man es mal liest, sind bloß drei Kapitel, glaube ich, dann reiht es sich ein in die Strafreden und Gerichtsankündigungen Gottes gegen sein Volk. Bei Maleachi werden die Priester besonders ins Auge genommen. Es mussten ja gemäß dem Gesetz zu den verschiedensten Anlässen Tieropfer gebracht werden. Und es sollten makellose Tiere sein, Gott würdig. Und in der Praxis wurden dann blinde und lahme Tiere geopfert. Eine Beleidigung des lebendigen Gottes, und es macht die Herzenshaltung der Menschen sichtbar. Außerdem ging es bei Maleachi noch um Ehebruch, das nicht vollständige Entrichten des Zehnten und um die Verdrehung von Gottes Wort. Und dann kündigt Maleachi das Endgericht Gottes über diese Welt an. Danach schweigt Gott. 400 Jahre. Eine lange, lange Zeit. Platz für ungefähr 12 bis 15 Generationen. Und die Menschen gewöhnen sich an das Schweigen. Der Tempeldienst wird mehr und mehr zur Tradition, die man halt pflegt, aber auch selbst nicht mehr wirklich ernst nimmt. Aber es sind nicht alle Menschen so. Da gibt es ein Ehepaar, ein altes Ehepaar, die halten fest an Gottes Wort und richten auch ihr Leben danach aus. Wisst ihr, wen ich meine? Zacharias und Elisabeth. Ich lese mal aus Lukas 1, Verse 5 und 6. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Sie waren alt geworden. Und zu ihrem großen Kummer hatten sie kein Kind. Es war der große Kummer ihres Lebens. Und sie hatten es Gott oft geklagt. Und ihnen wendet sich Gott jetzt zu. Und er baut sie ein in seinen Rettungsplan für diese Welt. Ihnen wird, obwohl es vom Alter her biologisch schon unmöglich ist, ein Kind versprochen. Und dieses Kind soll dann auch einen ganz bestimmten Zweck haben. Das lese ich auch einmal, die Verse 13 bis 17 aus Lukas 1. Der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, dass auch ein langes Ausharren, ein Festhalten seine Belohnung findet. Auch wenn man alt geworden ist. Festhalten. Über die Kindheit und Jugend des Johannes wird uns nichts berichtet. Man kann davon ausgehen, er ist ja ins Priestergeschlecht hineingeboren worden, dass er auch so ausgebildet wurde. Wir wissen, dass er später, als er schon erwachsen war, als junger Mann in der Wüste lebte, sich von wildem Honig und Heuschrecken ernährte und einen Mantel aus Kamelhaar trug. So ein Öko-Hippie. Er beginnt seine Tätigkeit als Bußtäufer eine Weile, bevor der Herr Jesus öffentlich beginnt aufzutreten. Er fordert die Menschen zur Buße vor Gott auf und ermahnt sie auch zu praktisch gelebten Glauben. Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat, eins ab. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Die Soldaten werden ermahnt, sie sollen nur sich mit ihrem Sold begnügen und die Leute nicht abzocken und so weiter. Praktisch gelebter Glaube. Außerdem kündigt er ihnen das Kommen des Messias an. Seine Stellung als Herold, der dem Messias untergeordnet ist, ist ihm absolut klar und bewusst. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen, also geistlich gesehen. Ne? Und wenn man so will, ist er der letzte Prophet des Alten Testamentes. Er ist der letzte, der vor Jesus hergeht und ihn ankündigt. Seine Tätigkeit dort in der Wüste erregt ziemliches Aufsehen, so dass die geistliche Obrigkeit aus Jerusalem Boten entsendet und die sollen herausbekommen, wer er denn nun ist. Seine Selbstauskunft finden wir in Johannes 1, Vers 23. Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und hier an dieser Stelle bin ich über mich selber gestolpert. Die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, wisst ihr das noch? War aus Jesaja 40, Verse 1 bis 11. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste ertönt, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hüglich ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Das wisst ihr noch, ne? Da hatte ich gesagt, wie soll denn das praktisch aussehen? Wollen wir jetzt mit dem Radlader losfahren und irgendwo eine Landebahn für Jesus bauen? Natürlich nicht. Die Antwort war, dass es um unser Herz geht. Dass sich Gott neu zuwenden soll, dass wir Buße tun sollen. Und genau das macht Johannes. Er ruft das den Menschen zu. Er ist die Erfüllung dieser Prophezeiung aus Jesaja. Jahrhunderte alt. An solchen Stellen habe ich immer richtig Freude an Gottes Wort, wenn man merkt, wie es wirklich miteinander verbunden ist. Und an dieser Stelle möchte ich gern mal einen Einschub machen und euch etwas für mich sehr, sehr Schönes zeigen. Benjamin, mach mal das Bild an die Wand, bitte. Ich habe mal aus Zufall bei Facebook ein Bild gefunden. Wenn man nicht eingeweiht ist, dann sieht es aus wie ein toller Regenbogen, ne? Jetzt erzähle ich euch mal, was das bedeutet. Hier unten, unterhalb der Linie, diese kleinen Striche, das sind die Kapitel der Bibel. Könnt ihr euch vorstellen, warum der so lang ist? Psalm 119, ne? Fast in der Mitte und am längsten. Diese Bögen, das sind Querverbindungen innerhalb der Bibel, wo sich eine Bibelstelle auf die nächste bezieht. Jetzt ratet mal, wie viele das sind. Also das haben Menschen anhand von Studienbibeln diese Querverweise zusammengezählt. Das erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind 63.779. Und wenn man sich das anguckt, man merkt, wie wirklich alles miteinander verbunden ist. Man kann nichts davon wegnehmen. Es hängt alles zusammen. Die Bibel wurde in der Zeit von 1513 vor Christus bis 98 nach Christus geschrieben. Das sind ungefähr 1600 Jahre. Von circa 40 verschiedenen Menschen, unterschiedlicher Bildung und Berufen, die können sich nicht untereinander abgesprochen haben. Das ist unmöglich. Man erkennt, es ist ein großes Ganzes. Es gibt einen Autor. Es ist der Heilige Geist, der den Menschen das eingegeben hat. Und die Bibel ist voll davon. Und wenn man anfängt, das zu studieren und man findet solche von diesen, das sind ja zigtausende, man findet denn so ein Körnchen, wie ich es jetzt gefunden habe hier bei Jesaja, da hat man richtig Freude dran und man merkt, es stimmt alles. Lasst euch nicht erzählen, es würde nicht stimmen. Es ist wunderschön, ne? Gott hat alles wunderbar gemacht. Okay. Danke. Ich habe die Datei gekauft, also wenn die jemand haben möchte, man kann sich das auch schön ein bisschen rahmen. Wir haben jetzt viel über Johannes den Täufer gehört. Wir können uns vorstellen, wie er am Jordan steht, im Heiligen Geist zu den Menschen redet, sie ermahnt, zur Buße ruft und die auf ihn hören, die werden getauft. Und nun kommt der lang erwartete Messias Jesus Christus persönlich auf ihn zu. Und Johannes legt öffentlich Zeugnis ab. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir springen jetzt nochmal zurück zu Malachi und erinnern uns daran, wie traurig Gott war, wenn blinde und lahme Tiere geopfert wurden. Das, was sowieso weg musste, der Ausschuss, das war für Gott gut genug. Und jetzt offenbart Gott seinen Opferlamm, seinen eigenen geliebten Sohn. Philipper 2, 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Es stand von vornherein fest, dass er sein Leben opfern würde müssen für uns. Und trotzdem geht er aus Liebe zu uns und dem Vater diesen Weg. Und wir? Haben wir auch blinde und lahme Tiere? Nein, wir brauchen keine Tiere mehr opfern. Aber haben wir ein wenig Zeit? Haben wir ein wenig Dank? Haben wir ein bisschen Opferbereitschaft? Haben wir ein bisschen Zeugenmut? Oder schämen wir uns des Evangeliums, weil es heute intellektuell nicht mehr in ist? Das Evangelium ist keine abgegriffene Ware im Schlussverkauf, bei der man den Preis so lange reduziert, bis sie dann doch über den Ladentisch geht. Das Lamm Gottes ist das Wertvollste, was diese Erde je gesehen hat. Wir können uns auch an 2. Mose erinnern, Kapitel 12 wird uns vom Passahlamm berichtet, wie das Blut eines untadeligen Lammes die Menschen vor dem Gericht Gottes beschützt. Der Herr Jesus nun ist das Lamm, das Gott selbst ausgesucht hat. Es ist fehlerlos, rein und vollkommen. Und nur weil der Herr Jesus selber sündlos war, kann er die Schuld der Menschen, die an ihn glauben, vergeben und Gott kann uns annehmen. Johannes erkennt diese Dinge durch den Heiligen Geist. Tags zuvor hatte er Jesus getauft. Wir haben es erst gehört in der Textlesung. Ich habe mich schon oft gefragt, warum lässt sich der Herr Jesus von Johannes taufen? Das kommt einem irgendwie nicht richtig vor. Und Johannes will es eigentlich auch gar nicht. Er sagt, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Die Begründung, die Jesus nennt, ist, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich denke, der Herr Jesus macht sich eins mit uns. Er wird Mensch wie wir. Er stellt sich unter unsere Schuld und trägt sie. Er wird wie wir und bleibt aber doch das vollkommene Lamm Gottes. Gleich im Anschluss findet ja die Versuchung Jesu durch den Teufel statt. Der versucht, das irgendwie umzubiegen, das Lamm Gottes zu beschmutzen, damit das Opfer unwirksam wird. Wir wissen, dass es nicht gelingt. Bei der Taufe Jesu legitimiert Gott der Vater seinen Sohn öffentlich, sodass sich die Menschen und auch Johannes ganz sicher sein können. Dann sagt Johannes noch, dieser war eher als ich. Wenn man die Berichte über die Geburten der Kinder liest, Johannes und Jesus, dann weiß man, dass Johannes circa ein halbes Jahr älter ist als Jesus. Denn Maria besucht ihre Tante, denke ich, ne, war das, Elisabeth? Ne? Ja, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall meint Johannes, wenn er sagt, er war eher als ich, er meint nicht das biologische Alter von den beiden. Die sind ja auch miteinander verwandt entfernt. Der weiß das schon, dass er ein Stückchen älter ist. Er meint damit, er ist ja erfüllt vom Heiligen Geist, er meint damit, er ist aus der Ewigkeit gekommen. Der war schon immer da. Der war eher als ich. Und auch hier spürt man, wie wieder alles miteinander verbunden ist. Man kann auch diese Jungfrauengeburt nicht wegreden wollen. Dann ist es kaputt, das Bild, das Ganze. So ziemlich am Ende angekommen, können wir uns jetzt fragen, und was hat das jetzt uns zu sagen? Was ist mein Part dabei? Und ich bin ganz automatisch auf den Missionsbefehl gekommen in Matthäus 28. Kurz vor der Entrückung. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Also unsere Aufgabe ist gar nicht so verschieden von der, was Johannes da getan hat. Wir dürfen und sollen den Menschen sagen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir dürfen von Jesus reden, der als das Lamm Gottes jede Sünde vergeben kann. Wir müssen aber auch davon reden, dass unvergebene Sünde auf ewig von Gott trennt und in die Hölle führt. Auch das sagt die Bibel eindeutig. Auch wir taufen nur mit Wasser. Der Herr Jesus allerdings, der schenkt, der ihn von ganzem Herzen annimmt, dem schenkt er den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist können wir ihm glauben und können es annehmen für uns selbst. Er ist das vollkommene Lamm Gottes. Amen.